Demokratie lebt, aber wie? Darüber spricht Marc Frings mit Gästen im gemeinsamen Podcast vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und domradio.de.
Frings fragt, herzlich willkommen heute mit Sabine Haag. Toll, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sabine Haag ist ins ZDK-Generalsekretariat gekommen. Sabine Haag ist ausgebildete Soziologin mit Schwerpunkt auf Geschlechterforschung, feministischer Erkenntnistheorie und Queertheorie. Und als Professorin an der TU Berlin leitet Sabine Haag das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung, wo besonders zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Transformationsprozessen im Spannungsverhältnis Macht, Wissen und Subjekt geforscht wird. Gerade auf den technologischen Aspekt kommen wir hoffentlich am Ende des Gesprächs auch noch zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch stattfinden kann. Heute zeichnen wir auf am 11. Februar. Und im Mittelpunkt des Gesprächs steht immer wieder die Frage, wie eine Demokratie gelingen kann. Sabine Haag, Sie als ausgebildete Soziologin, gibt es aus Ihrer fachlichen Perspektive heraus Faktoren, die es für eine gelingende Demokratie zwingend braucht?
Ja, ich habe mir dazu ja viele Gedanken gemacht und in den letzten Jahren auch intensiv in einem transdisziplinären Forschungsverbund zwischen Universität, Wissenschaft und Zivilgesellschaft intensiv geforscht, also zu den Möglichkeitsbedingungen von Solidarität. Und ich glaube, das ist tatsächlich der zentrale Begriff, wie gesellschaftliches Zusammenleben funktionieren kann. Ich meine, in der öffentlichen Debatte ist ja immerzu von Integration die Rede und zum Beispiel der mangelnden Bereitschaft der Zugewanderten, sich zu integrieren oder gar, wie es dann von konservativer Seite häufig heißt, sich zu assimilieren. Ich glaube, wir würden eher, und auch ich würde eben eher davon sprechen, dass es um die Ermöglichung von Solidarität geht, also das Zusammenleben der sich einander als freie und gleiche Anerkennenden und in der es wo es zunächst darum geht, dafür zu sorgen, dass alle in gleicher Weise partizipieren können. Es gibt einen Slogan aus der US-amerikanischen Behindertenbewegung, der sagt, nothing about us without us. Also nichts darf verhandelt und entschieden werden, ohne dass wir beteiligt sind. Vor allen Dingen, wenn es um uns, in dem Fall um die Behinderten geht. Und ich glaube, das ist ein guter Grundsatz für die Organisation gesellschaftlichen Zusammenlebens in demokratischen Gesellschaften, dass zunächst sichergestellt sein muss, dass alle partizipieren können. Unabhängig davon, wie das dann konkret organisiert wird. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, also ist politische Partizipation zunächst organisiert darüber, dass wir unsere politischen Vertreter und Vertreterinnen wählen, die dann in Parlamenten für uns verhandeln und entscheiden. Und die Bürger und Bürgerinnen haben eben die Möglichkeit, so wie wir jetzt auch in 2 Wochen, per Wahl darüber zu entscheiden, ob die Personen, die das jetzt in der Vergangenheit getan haben, die richtigen sind und die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Aber wir haben in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass es vermehrt Versuche gab, noch andere Instrumente der Partizipation zu schaffen. Also die Bürgerräte beispielsweise, die ich glaube vom Bundestagspräsidium initiiert und organisiert worden sind. Also das ist ja ein Reflex dafür offenbar oder eine Antwort darauf, dass es mehr Instrumente der Partizipation, mehr Modi der Partizipation braucht. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, gerade weil wir in einer Zeit leben, in der sozialwissenschaftlich ja auch gesehen sehr viele diagnostizieren, die Menschen erleben die Demokratie, die demokratischen Prozesse als zunehmend entkoppelt von ihrem Alltag und ihrem Leben, als eben, dass genau das nicht passiert. Es wird mit ihnen für sie entschieden, sondern es wird über sie hinweg entschieden. Und da brauchen wir wirklich, glaube ich, dringend sozusagen Modi, wie gesagt, der Stärkung von Partizipation, echter Partizipation, der Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen auf allen Ebenen. Ein Beispiel, ich bin am Sonntag bei der Berliner Tafel gewesen, um Lebensmittel zu sortieren. In der vergangenen Woche war in Berlin die Food Logistica und danach alle die ausgestellten Obst- und Gemüsesorten wandern dann zur Tafel. Das waren in diesem Jahr weniger als sonst, aber immer noch beachtliche 52 Tonnen. Das muss man sich mal vorstellen.
Als Rest einer Messe.
Ja, als Rest einer Messe. Und die Berliner Tafel funktioniert ja bekannterweise vor allen Dingen auf gesellschaftlichem Engagement und Ehrenamt, wo sehr viele Leute zusammenkommen, um genau das zu tun, sozusagen Lebensmittel zu retten, damit sie für die wachsenden Teile der Bevölkerung, die zu arm sind, um Lebensmittel zu kaufen, versorgen zu können. Und das sind Formen sozusagen auch des gesellschaftlichen Engagements, des Bildens von Gesellschaft, würde ich sagen, die viel mehr Stärkung brauchen, als bislang passiert. Also es gibt ja auch die Debatte im Moment darum, ob das Ehrenamt für die Rentenberechnung herangezogen werden sollte. Ich habe da persönlich sozusagen noch keine fundierte Meinung zu, aber ich finde, solche Diskussionen sind wichtig, also auf der Ebene von, wie können wir das Engagement füreinander weiter stärken.
Ja, das ZDK spricht in dem Kontext von atmenden Lebensläufen, in dem wir sagen, nicht nur Erwerbsarbeit ist zu berücksichtigen, sondern eben auch die Care-Arbeit, zu der eben nicht nur die familiäre Solidarität gehört, sondern eben auch die Frage, ob man sich gesellschaftlich einbringt. Sie sprachen, Sabine Haag, jetzt schon wiederholt von Modi, die wir brauchen, möglicherweise, um dieses Zusammenleben zu gestalten. Eine Art Bedienungsanleitung haben Sie selbst 2021 vorgelegt mit Ihrem Essay Gemeinschaft der Ungewählten, das ich gerne ein wenig mit Ihnen auch nochmal hier vertieft durchdeklinieren möchte, weil ich doch den Eindruck habe, dass es an Relevanz und Aktualität überhaupt nichts eingebüßt hat. Der Titel selbst, Gemeinschaft der Ungewählten, klingt ja schon wie ein Oxymoron im Grunde genommen, weil Gemeinschaft ja erstmal etwas Verbindendes ist und die Ungewählten erstmal sehr ausgeschlossen, deklarierend wirkt. Ist dieser Widerspruch als Kritik zu verstehen, weil Sie letztlich damit auch nochmal markieren, wie Sie Gemeinschaft heute wahrnehmen, weil sie eben nicht inklusiv genug funktionieren?
Ja, genau. Also ich bin das oft gefragt worden, vor allen Dingen natürlich zum Begriff der Ungewählten zum einen, aber auch zum Begriff der Gemeinschaft und warum ich das zusammengebracht habe, weil es, ich sage jetzt mal, in Teilen sozusagen der eher kritischen Sozialwissenschaften der Begriff der Gemeinschaft immer noch eher anrüchig ist. Ja, warum hast du nicht von Gesellschaft gesprochen? Ich habe bewusst den Begriff der Gemeinschaft gewählt, weil es mir zwar wie ich jetzt auch schon eingangs gesagt habe, zwar um gesellschaftliche Prozesse geht, aber dennoch darum, dass wir ein anderes Bild und eine andere Vorstellung von Gemeinschaft finden müssen, eben die Gemeinschaft der Ungewählten in dem Sinne, nicht diejenigen, das haben mich wurde ich häufiger gefragt, ja, die Ungewählten, wer ist das denn? Sind das die, die dann beispielsweise nicht ins Parlament gewählt worden sind? Nein. Das ist ein Gedanke, den ich von Hannah Arendt gewonnen habe, die eben sagt, wir sind alle ungewählt erschienen. Niemand von uns ist ausgesucht worden. Jetzt könnte man sagen, technologisch gesehen sind wir heute auf einem Stand, wo sehr wohl entschieden wird, welche Kinder überhaupt auf der Welt erscheinen können und welche nicht. 9 von 10 Kindern mit einer Trisomie 21-Diagnose erblicken nicht das Licht der Welt. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir eine Gesellschaft sind, die suggeriert, ja, das Leben ist zu kompliziert. Und wo ich durchaus auch sagen würde, da gibt es immer noch Reste eines Denkens von, es gibt lebenswertes und weniger lebenswertes Leben, was so an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte erinnert. Ich glaube, dass dieses Erbe haben wir noch. So, also dieses, da gibt es natürlich Momente von, heute wird sehr wohl gewählt. Dennoch war das für mich eine starke und wichtige Figur, um von da ausgehend eine andere Idee von Gemeinschaft zu entwickeln, die eben genau dieses, wir haben nicht gewählt, wir dürfen auch nicht wählen und wir müssen mit denen leben, die da sind und auch mit denen, die wir noch nicht kennen und mit denen, die erst kommen werden. Also wo dann auch natürlich der transgenerationale Dimension und dass wir die Welt sozusagen erhalten müssen für die Generationen, die nach uns kommen. Ein Thema, was erstaunlicherweise im Wahlkampf im Moment ganz wenig Raum einnimmt. Klimapolitik,
erschreckend,
die Umweltkatastrophe war am Sonntag im Duell zwischen Merz und Scholz, glaube ich, keine einzige Frage wert, nur so eine in dieser Sektion, vervollständigen Sie den Satz oder was. Ne? Also das ist wirklich kein Thema mehr, das ist wirklich erschreckend, angesichts dessen, dass wir die wesentlichen Ziele des Pariser Klimaabkommens schon gerissen haben. Aber gut, also so, das war meine Idee. Was heißt es, das Zusammenleben von diesem Gedanken her zu denken, dass es darum geht, dass wir der Möglichkeit entsagen müssen, ich sage es jetzt mal bewusst, vielleicht so ein bisschen moralisch, dass wir der Möglichkeit entsagen müssen, wählen zu können. Und das tun wir beständig. Also ob es eben genau sozusagen vor dem Hintergrund technologischer, medizintechnologischer Möglichkeiten ist, zu entscheiden, welches Kind geboren wird oder nicht. Und wenn wir uns entscheiden, die Grenzen zu schließen und zu sagen, du kommst rein, du kommst nicht rein.
Und da werden Sie ja sehr konkret. Ich habe mich bei der Beschäftigung mit dem Essay immer wieder erinnert gefühlt an die dicke, an das, was vor der Klammer steht bei John Rawls, der ja sagt, alles, was er in seiner Theorie entwickelt, ist letztlich ja eine Fiktion. Es bleibt eine Utopie und ein reines Gedankenexperiment. Wenn Sie sozusagen hineintauchen in aktuelle Herausforderungen, gerade in der Migrationspolitik, das deuten Sie ja gerade an, es ist ja letztlich eine konkrete Handlungsanweisung, eine Maxime, die Sie formulieren. Das heißt, Sie halten Ihre Überlegungen als einen erreichbaren Zustand durchaus offen.
Ja, genau. Also ich meine, ich sehe auch, dass es realpolitisch Regelungen sozusagen für die Migration geben muss und dass es Zuzugsregelungen geben muss. Aber die können eben nicht daran bestehen, so wie vor allen Dingen die Partei am rechten Rand des Parteienspektrums suggeriert und wie auch Teile durchaus der CDU und CSU sozusagen, dass wir die Grenzen zumachen können und niemanden mehr reinlassen, was allein ja schon ökonomisch der Tod sozusagen der deutschen Volkswirtschaft sein wird. Aber was auch aus demokratischer Sicht und vielleicht auch aus, also sowieso aus menschenrechtlicher Sicht und ganz sicherlich natürlich auch vor dem Hintergrund eines christlichen Menschen- und Weltbilds nicht vertretbar ist. Das Asylrecht kann nicht ausgesetzt werden.
Ja, damit zitieren Sie fast schon genau unsere politischen Erwartungen, die wir als Zentralkomitee auch verfasst haben, indem wir auch immer wieder darauf rekurrieren, es gibt ein Grundrecht auf Asyl. Es braucht Solidarität innerhalb der Europäischen Union, es braucht den Schutz subsidiär, Schutzbefohlener etc. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, wenn Sie diese Appelle formulieren, wen sehen Sie hier primär in der Verantwortung? Ist es die Politik? Ist es die Zivilgesellschaft? Weil darauf haben Sie jetzt auch gerade noch mal stärker rekurriert. Wo findet dieser Aushandlungsprozess statt, damit Gemeinschaft wirklich auch inklusiv gedacht werden kann?
Ich glaube, das muss auf beiden Ebenen passieren. Also wir sehen ja schon, dass die Zivilgesellschaft, ich sage jetzt mal, in großen Teilen stabil ist. Das Engagement, gerade das Engagement in der Flüchtlingshilfe, in der Flüchtlingsarbeit, ist ungehindert stark und kontinuierlich. Insofern braucht das auf jeden Fall Stützung, aber da sehe ich letztendlich, glaube ich, die wenigsten Probleme. Und in erster Linie würde ich sagen, ist die Politik hier gefragt. Also es reicht dann nicht zu sagen, wie es Friedrich Merz im Moment tut. Die anderen europäischen Staaten kümmern sich ja auch nicht um die europäische Rechtslage und weisen Migranten und Migrantinnen ab. Also können wir das auch tun? Da müsste doch die Antwort sein, okay, wir müssen stärker, also sozusagen mehr Engagement auf der Ebene von, wie können gesamteuropäische Lösungen aussehen? Wie kann endlich das Dublin-System funktionieren? wie kann endlich sozusagen eine solidarische Verteilung der migrierenden Menschen, die auf den europäischen Kontinent gelangen, aussehen, anstatt zu sagen, wenn die anderen das Recht brechen, dann müssen wir das auch können dürfen.
Fairer wäre natürlich gewesen zu sagen, ich mache das zu einem Wahlkampfziel und verspreche euch nach den Wahlen das europäische Recht zu ändern. Ja. Das wäre sicherlich auch in unserer Linie. Ja. Und gleichzeitig deuten Sie einen interessanten Aspekt ein, indem Sie sozusagen Merz zitierend auf andere EU-Mitgliedsländer rekurrieren. Ihr Bild eines Wir ist ja ein sehr holistisches. Sie schauen quasi auf die globale Dimension ja auch im Miteinander zwischen Mensch und Natur. Und da frage ich mich, und frage in dem Fall jetzt natürlich auch Sie, weil Sie dankenswerterweise hier sitzen, haben wir nicht vielmehr eine Situation im Augenblick, wo wir in viele Wirs zerbrechen, indem der Nationalstaat Staat und im Grunde genommen auch viele wirre, alte, weiße Männer, siehe Washington, auf einmal wieder die Oberhand gewinnen? Ja. Also sind wir überhaupt linear in dieser Richtung unterwegs, die Sie in Ihrem Essay beschreiben?
Da könnte man natürlich jetzt erstmal sagen, okay, die Realität, die aktuelle Empirie widerspricht mir da an jedem Punkt. Das ist in der Tat richtig. Wir erleben im Moment in vielen Teilen der Welt eher, was man vielleicht als regressive Dynamiken, Bewegungen beschreiben könnte. Manche sprechen sozusagen von einem Wiedererstarken revanchistischer, toxischer Männlichkeit. Interessanterweise ja in der Kombi von Donald Trump und Elon Musk irgendwie auch eine sehr interessante Kombination sozusagen von, Sie haben es vorhin selber schon gesagt, sozusagen von alter weißer Cis-Männlichkeit und diese Tech-toxische Männlichkeit, die Elon Musk verkörpert, mit seinen ja durchaus auch eskapistischen Fantasien sozusagen eines Lebens auf dem Mars. Manchmal wünscht man sich ja, dann sollen sie doch alle in diese Rakete steigen und auf den Mars fliegen.
Und da ist ja Musk, wenn ich das vielleicht einwerfen darf, ja nur ein Repräsentant, weil man doch, zumindest ist es meine Wahrnehmung, dieser Tech-Szene in Silicon Valley ja eher etwas Progressives attestiert hat. Und auf einmal, ich hatte das im letzten Gespräch mit Albrecht von Lucke schon thematisiert, haben wir es ja im Grunde mit einem Elitenversagen sondergleichen zu tun. Also früher gab es aus der Wirtschaft kommt eher philanthropische Ansätze, indem man den Reichtum, den man erworben hat, für gute Dinge eingesetzt hat, siehe Ford, siehe andere Akteure, die das vorbildlich vorgemacht haben. Und jetzt haben wir die Tech-Milliardäre, um ihre Begriffe aufzugreifen, die im Grunde genommen im vorauseilenden Gehorsam Trump-Gefälligkeiten schon umsetzen, ehe er sie einfordert. Ja. Also was ist das für eine Elite, die dort gerade die Verantwortung übernimmt?
Ja, also da sind ja wirklich viele überrascht, dass sich das Silicon Valley so mehr oder minder geschlossen, gewissermaßen komplett neu aufgestellt und orientiert. In den 30er Jahren in unserem Land hat die industrielle Elite auch schon mal geglaubt, naja, wir können die Nazis zu unserem Handlanger machen. Ich will jetzt hier keine simplen Analogien, das ist natürlich immer viel komplizierter, als es so erstmal dahingesagt ist. Aber es ist auch mehr als dahingesagt sozusagen. Also ich denke schon, dass wir eine Situation sind, dass die im Moment den Eindruck haben, mit einem Präsidenten Donald Trump können sie viele ihrer Fantasien viel besser umsetzen. Meine Universität hatte in der letzten Woche Sam Altman zu Gast, den Gründer von OpenAI. Und der ist ja einer davon, der noch im US-Wahlkampf auch, er hat auch für Trump gespendet, aber er hat eben auch signifikant für die Demokratische Partei gespendet, und als die Wahl entschieden war, hat er sozusagen ein anderes Mäntelchen umgehängt. Und in Reden von Altman und anderen wird ja sehr deutlich sozusagen, dass sie einfach die offenbar sehen, dass sie ihre Fantasien, wie die Welt werden soll, mit diesem Hebel meinen, umsetzen zu können. Und das ist natürlich ja, im nahezu buchstäblichen Sinne brandgefährlich. Aber zurück zu meinem Buch, ja, die Welt spricht, irgendwie die Weltläufe scheinen dem entgegenzusprechen. Das ist aber für mich mit ein wesentlicher Antrieb gewesen, dieses Buch überhaupt zu schreiben, weil ich den Eindruck hatte, okay, wir sind jetzt auch in den Sozialwissenschaften, wir sind sehr gut darin zu analysieren, wie dieser Aufstieg oder die Wiederkehr sozusagen der revanchistischen Revolte, so will ich das jetzt mal vielleicht ein bisschen verkürzt nennen, wie das funktioniert, wie sich das ausgestaltet. Aber wir sind letztendlich verdammt schlecht darin, eine Vision zu entwickeln. Und das kann man sagen, dafür sind auch die Wissenschaften nicht da, für Visionen. Aber
die
KI ist auch eine Vision,
ja,
die uns nahegebracht wird, und sozusagen mit vielen Mitteln. Also habe ich mir sozusagen zur Aufgabe gemacht, mal zu versuchen, eine Vision zu entwerfen und durchaus in der Hoffnung sozusagen ein Angebot machen zu können, was auch attraktiv ist.
Und da bietet es sich vielleicht an, jetzt auch noch den Untertitel Ihres Essays zu verraten, Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation. Das heißt, Ihre Überlegungen werden angereichert um konkrete ethische Vorstellungen. Sie haben vorhin schon von der Solidarität gesprochen und von der Freiheit. Sie kommen, wie ich finde, mit einem sehr spannenden, dreifach gegliederten Begriff der Sorge daher. Sorge für wen und für was?
Also ich habe auf den Begriff der Sorge rekurriert, auch wiederum bewusst, habe ich nicht von Care gesprochen, um auch ein bisschen sozusagen das deutsche Wort zu rehabilitieren. Also spreche ich von Sorge. Und zwar in den drei Hinsichten: der Sorge um uns selbst, der Sorge um andere, aber auch der Sorge um die Welt. Und mit Welt meine ich in dem Fall tatsächlich sowohl den Planeten als eben auch das Soziale, das Zusammenleben. Das ist die Dimension, die vielleicht am stärksten wiederum von Hannah Arendt inspiriert ist, in deren gesamtem Werk es ja immer darum geht, zu zeigen, erstens, was passiert, wenn das Soziale, das, was zwischen den Menschen ist, wie sie sagt, zerstört wird. Dann kommt nämlich Faschismus dabei raus, Totalitarismus. Und umgekehrt sozusagen daraus eben das Plädoyer gewinnt, das ist es, was es zu retten gilt, weil Welt nur existiert in dem, was zwischen uns ist. Mir war es aber eben auch wichtig, gerade weil in den vergangenen Jahren es ja auch sehr stark irgendwie eine, wie ich finde, sehr solipsistische, sehr egozentrierte Diskussion und auch unendlich viel Literatur sozusagen der Sorge um sich selbst geht. Also im Sinne, ich muss mich um mich selber kümmern, um mein eigenes Wohlbefinden etc. Das nicht außen vor zu lassen, weil ich glaube, auch das ist sehr, sehr wichtig. Aber das eben in Zusammenhang zu bringen, dass Sorge um sich nicht gelingen kann, wenn ich nicht auch mich um die anderen sorge und eben um die Welt, also um das, was zwischen den Menschen ist, sozusagen, weil ich nicht bin ohne die anderen und ohne die Welt.
Wenn man das nochmal zurückbindet an das zuvor Diskutierte, bei allen Unterschieden, die es gibt, bei Kontroversen, beispielsweise im Bereich der Migration, da erleben wir ja, dass Differenzen und Konfliktlinien sich gesellen zu den bestehenden Cleavages, die jede Gesellschaft ohnehin schon aushalten muss. Ich frage mich, wo sehen Sie hier die Grenzen? Wann wird eine Unterschiedlichkeit zu einer Bedrohung in Ihrer Gedankenarchitektur, wann ist etwas nicht mehr auszuhalten, wann ist auch die Resilienz möglicherweise aufgebraucht, damit das anders gedacht wird, anders gehandelt wird, dies noch zu integrieren zu können?
Ich glaube, ich würde das gar nicht so betrachten. Ich glaube nicht, dass es so eine rote Linie der Belastbarkeit gibt, an der dann Gesellschaften in autoritäre, regressive sozusagen Formen umkippen. Das wird uns suggeriert, ja. Also wenn, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn Friedrich Merz fälschlicherweise, muss man ja sagen, irgendwie von 2 Millionen irregulär, wie es heute immer genannt wird,
irregulär migrierten Menschen in der Zeit der Ampelkoalition spricht, was eben die mehr als 1 Million UkrainerInnen mit einschließt, die nicht mitnichten irregulär ins Land gekommen sind. Also dann, da wird ja politisch genauso eine Belastungsgrenze herbeigeredet, sage ich jetzt einmal. Ich glaube nicht, dass es die gibt. Es gibt die Belastungsgrenzen, um nochmal auf die Klimakatastrophe zurückzukommen. Ja, wenn wir so weitermachen mit der Zerstörung der jetzt auch natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen, dann haben wir, glaube ich, an vielen Orten der Welt ist diese Belastungsgrenze in der Tat schon erreicht. Klimazerstörungsbedingte Migration wird noch deutlich zunehmen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Schlicht und ergreifend, weil die Menschen an den Orten, an denen sie sind, nicht mehr existieren können. So, also auf der Ebene würde ich sagen, gibt es tatsächlich Belastungsgrenzen. Mhm. Ich würde es nicht akzeptieren, davon zu sprechen, dass es im Sozialen gewissermaßen authentische Belastungsgrenzen gibt, sondern das sind immer politisch induzierte, politisch erzeugte.
Ja, und Sie beschreiben es im Grunde genommen ja schon an der Migrantinnenzahl. Es wird kontrafaktisch argumentiert, weil Wissenschaft oder Empirie plötzlich zu einer Meinung deklariert wird. Wir haben das selber noch erlebt, das Zentralkomitee Ende Januar, just am 29. Januar, als die ganze Welt auf den Bundestag blickte, eine Veranstaltung durchgeführt, wo wir auch nochmal über die Migrationssituation sprachen und eine empirische Sozialwissenschaftlerin nochmal darauf hingewiesen hat, dass die Stresssituation in den deutschen Kommunen deutlich zurückgegangen ist, insbesondere auch im Osten, wo nur noch 8% der Kommunen im Moment darunter leiden. Sie haben vorhin schon über das Ausschließen, über die Marginalisierten gesprochen. Sie, finde ich, haben nicht nur sozusagen in Ihrem Essay Forderungen dabei, etwas zu tun, sondern auch Sie haben auch Dinge dabei, wo man etwas unterlassen soll. Und das betrifft insbesondere den Aspekt des Undoing Dominance, also die Frage, wie man Dominanzkultur hinter sich bringen kann. Wie kann das aus Ihrer Sicht gelingen?
Mhm. Also ich habe ja im Buch versucht, eben genau, darüber haben wir jetzt ja auch schon zum Teil ein bisschen von den Rändern her kommt, irgendwie gesprochen. Ich habe im Buch ja erstmal grundsätzlich zwei Dimensionen unterschieden, nämlich dass es um die zwei Fragen geht, wie organisieren wir unser gesellschaftliches Zusammenleben und die andere Ebene, die man vielleicht eben im engeren Sinne eher die ethische Dimension nennen könnte, wie will ich als Individuum in der Welt sein? Und da spielt tatsächlich das Moment des Verlernens von Dominanz. Ein Begriff, den ich von der viel zu früh verstorbenen Kollegin Birgit Rommelsbacher übernommen habe, die ja schon in den 90er Jahren von Dominanzkultur gesprochen hat, nämlich eine Art und Weise in der Welt zu sein, die immer in Relationen von Unter- und Überordnung wahrnimmt und letztendlich auch handelt und existiert. Wir haben eingangs schon davon gesprochen, dass nach meinem Empfinden wir einige Erbschaften sozusagen der faschistischen Vergangenheit nicht hinter uns gelassen haben. Etwa, dass eben es durchaus, und das kann man auch, wenn man hinhört im Alltag, durchaus immer wieder hören, die Unterscheidung von, naja, das Leben war es jetzt auch nicht mehr wert oder wäre es nicht wert gewesen, dass es gelebt wird. So, das sind Momente sozusagen von Dominanz kulturellem, von herrschaftlichem Wahrnehmen und in der Welt sein. Ich habe mit meinen Studierenden in diesem Semester unter der Überschrift ein Seminar gemacht zu Solidarität und Demokratie. Und wir haben ein Buch einer Kollegin aus den USA gelesen, die genau sich damit auseinandersetzt, wie hängen eigentlich Solidarität und Demokratie zusammen. Alltagsweltlich denken wir auch ganz schnell, na ja, klar, Solidarität ist auf jeden Fall was Gutes. Sozusagen jetzt die Gewerkschaften streiken gerade wieder. Das ist sozusagen eine solidarische Aktivität. Aber auch autoritäre Regime, der Faschismus, hat sich selbst als eine solidarische Gesellschaft verstanden. Es ist aber eine völkische Solidarität gewesen, eine exkludierende Solidarität. Und die Kollegin in ihrem Buch, Rochelle Dufour, sagt, Solidarität, die demokratisch ist, muss zwei Prinzipien folgen. Und das ist zum einen, sie muss in ihrer Orientierung nicht exkludierend sein und sie muss nicht dominierend, also nicht herrschaftlich sein. Also immer als sozusagen in die Zukunft gerichtete Dimension, Orientierung verstanden. Sie sagt zum Beispiel schon, realpolitisch gesprochen, kann das schon heißen, eins ihrer Beispiele ist, dürfen feministische Gruppen patriarchal handelnde und denkende Männer ausschließen? Und dann sagt sie, ja, das ist durchaus legitim, wenn damit verbunden ist, okay, wenn diese Männer sozusagen sich ändern, entfällt das der Grund, warum sie exkludiert werden, sozusagen. Ne?
Und wenn man jetzt nochmal...
Und das würde ich, glaube ich, vollumfänglich unterschreiben. Also diese beiden Prinzipien, nicht exkludierend und nicht herrschaftlich. Ich habe mit den Studierenden kontrastierend und ergänzend dazu, dass wir dieses Buch gelesen haben, haben wir drei Ausstellungen besucht in Berlin. Zum einen in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, wo es im Herbst eine Ausstellung zum Widerstand von Frauen im Nationalsozialismus gab. Eine Ausstellung, die jetzt gerade Berlin verlassen hat und auf Wanderschaft gegangen ist, unter dem Titel Die Verleugneten, die sich mit den letzten, sozusagen zumindest symbolisch anerkannten Opfergruppen des NS beschäftigt, nämlich den sogenannten Asozialen und den Gruppen wie die sogenannten Berufsverbrecher, Sexarbeiterinnen, queere Personen. Und wir sind in der Gedenkstätte des KZ Ravensbrück gewesen und haben uns die Ausstellung des Künstlers Ilja Niederkirchner angeschaut. Ilja Niederkirchner ist der Großneffe von Käthe Niederkirchner, die im Berliner Stadtbild, Straßenbild ja sehr präsent ist. Die Straße vor dem Berliner Abgeordnetenhaus ist nach Käthe Niederkirchner benannt. Eine junge Frau, die aus einer kommunistischen Familie kam und dann aus Moskau im Exil mit ihrer Familie in Moskau war und dann im Dritten Reich sozusagen in den Untergrund gehen sollte und auf dem Weg nach Berlin gefasst wurde von der Gestapo und in Ravensbrück ermordet worden ist. Und für die Studierenden war das irgendwie sehr eindrücklich zu sehen, gerade in dem Kontrast sozusagen, wir beschäftigen uns mit Theorie, die uns ausmalt, okay, wie könnte die Welt anders sein und was passiert, wenn etwa völkische, also exkludierende Formen von Solidarität gesellschaftliche Wirklichkeit werden. Und insofern, das war jetzt sehr umschweifig gesprochen, mein Plädoyer im Buch ist, dass wir eben neben der Stärkung partizipativer, solidarischer, demokratischer Formen des Zusammenlebens eben auch eine Kultur des Verlernens, des Denkens in Unter- und Überordnung, in Unterscheidung von das ist es wert zu existieren, das nicht, dass man das aktiv betreiben kann und aber auch aktiv betreiben muss.
Und dass es ein langer Weg ist, zeigt sicherlich auch der Rekurs auf die postkoloniale Debatte. Also ich habe nochmal nachgeschaut, Orientalism von Edward Said ist 1978 erschienen, wo es ja im Grunde genommen um die westliche Perspektive auf den Orient als Konstrukt des Occidents geht. Das heißt also, dass wir seit 47 Jahren im Grunde genommen von Edward Said bereits angeleitet werden, die Dekonstruktion des Anderen anzugehen. Ja. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass wir sprachsensibler beispielsweise werden für marginalisierte Gruppen, sondern die Debatte als solche hat es nicht in die Breite geschafft, was doch auch sehr einfach nochmal sehr verunsichert ist, einfach weil da noch viel Arbeit vor uns liegt. Ich will fragen, Sabine Haag.
Ich würde noch gerne einen Punkt dazu ergänzen. Ich habe eine wichtige Lektion vor vielen, vielen Jahrzehnten im Antirassismus-Training bei einer guten Freundin Katharina Oguntoye, eine der Gründerinnen der afrodeutschen Bewegung in der Bundesrepublik gelernt und sie hat damals gesagt, Rassismus bedeutet, dass du vielleicht die wichtigste Person in deinem Leben niemals kennenlernen wirst, weil es an der Schranke von etwa schwarz-weiß sozusagen hängen bleibt. Für mein Buch war ein Satz von Franz Fanon, noch älter als Said, ja. Orientalism, aus Die Verdammten der Erde sehr wichtig. Irgendwie im Epilog dieses Buches schreibt Fanon davon, dass wir niemals gelernt haben, in Gesellschaft aller Menschen voranzugehen. Und das ist ja genau das sozusagen. Wir lernen in Gesellschaft derjenigen, die wir schon kennen, die uns vertraut sind, von denen wir glauben, dass sie uns vertraut sind, dass sie nah sind, uns nah sind. Für die lernen wir, uns einzusetzen, für die lernen wir, für sie einzustehen, mit ihnen zu sein. Aber worum es geht, ist eben genau wieder Gemeinschaft der Ungewählten zu lernen, in Gesellschaft aller Menschen, ausnahmslos aller Menschen, zu existieren.
Als Sie das Essay vor 4 Jahren vorgelegt haben, trug es auch Umrisse im Titel. Ich frage mich jetzt im Weiterdenken über Ihre Überlegungen, sind aus den Umrissen mittlerweile klare Konturen geworden? Also merken Sie, dass das darüber sprechen auch, was Sie vorher sozusagen durchgedacht haben, mittlerweile dazu führt, dass es weitere Rückschlüsse eigentlich über die Frage des Gemeinschaftlichen gibt?
Ja, ich habe das damals Umrisse genannt. Ich glaube, ich würde es heute, würde ich die Umrisse weglassen und tatsächlich einfach nur von einem Ethos der Kohabitation oder des Zusammenlebens sprechen. Wollte da damals, glaube ich, sozusagen doch ein bisschen vorsichtiger sein und dann, naja, sozusagen, wer bin ich, dass ich den Leuten sozusagen so klar einen Leitfaden geben dürfte. Das würde ich, glaube ich, heute anders tun. Nicht zuletzt, weil ich ja in den vergangenen Jahren, wir haben es eingangs schon kurz angesprochen, in einem Projektverbund zu Transformationen der Solidarität, Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft am Beispiel der Stadtgesellschaft Berlin gearbeitet und geforscht habe. Und in diesem Projektzusammenhang haben wir mit vielen Projekten, Initiativen in 3 gesellschaftlichen Feldern, nämlich Arbeit, Wohnen und Gesundheit, gesehen, worüber wir schon gesprochen haben, wie viele Menschen sich an unterschiedlichen Stellen in großer Intensität engagieren für dieses andere Zusammenleben, dafür tagtäglich kämpfen und arbeiten, dass es diese Gemeinschaft der Ungewählten als demokratische Gemeinschaft gibt. Und auch nochmal, also zurück zu Ihrer Frage von, wer ist in der Verantwortung? Da würde ich wirklich sagen, die Zivilgesellschaft ist da, wie gesagt, stabil, braucht mehr Unterstützung. Wir haben das in Berlin jetzt in den vergangenen Monaten gesehen, angesichts der Debatten und politischen Entscheidungen sozusagen von Haushaltskürzungen, die ja auch viele soziale Projekte getroffen haben, Teile dieser Entscheidung wurden dann auch wieder zurückgenommen, aber wo zunächst irgendwie gewissermaßen sehenden Auges irgendwie riskiert wird, solche Strukturen zu zerschlagen, die man dann wieder skandalisieren kann, dass, ich weiß es nicht, Neukölln vermeintlich für manche ein No-Go-Ort wird, was ich eine unglaubliche Hysterie halte. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Also wie gesagt, in der Realität findet sich sehr viel von dem, was ich darin beschrieben habe. Insofern ist es nicht nur Utopie oder, keine Ahnung, realitätsfremde Vision. Aber wir haben auch noch viele Meter zu gehen dahin. Und wenn das stimmt, wenn auch empirisch stimmt, was ich theoretisch sage, es geht eben auch um die, von denen wir noch nicht wissen, die noch kommen werden, egal ob in der Zukunft oder einfach von woanders her, muss es auch in gewisser Weise immer eine Utopie bleiben, weil wir es nicht heute schon beantworten können, wie wir in Zukunft konkret miteinander leben können. Aber der Auftrag, dass wir heute entscheiden müssen, dass wir auch in Zukunft mit denen, die noch kommen werden, leben müssen, der ist, glaube ich, unumstritten aus meiner Sicht.
Und ich glaube, hier begegnen sich unsere Aufgaben sehr gut für Sie aus wissenschaftlicher Perspektive, für uns als kirchlicher, als christlicher Player, weil es uns ja immer gemeinsam um die Sorge geht, wie gehen wir mit Marginalisierten um, wie finden wir ein gutes Miteinander. Ich glaube, dafür war das jetzt ein sehr, sehr dienliches und hilfreiches Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sabine Haag war mein Gast heute bei Frings fragt.